Ja, lieber Wolfgang, zum ersten Mal kannst du uns kurz erklären, wer Musa Asoglu ist?
Also Musa Asoglu ist Ende 50, er wird sogar in diesem Jahr 60 soweit. Ja genau, wird 60 im August. Er hat türkische Wurzeln, wie sein Name schon sagt, und hat in der letzten Zeit, also bevor er verhaftet ist, überwiegend in Niederlande gelebt. Also er hat auch einen niederländischen Pass. Das ist erstmal so, was man so zu ihm sagen kann. Ja, genau. Und er ist eben ein Aktivist, der sehr viel sich für Gefangene eingesetzt hat, in der Türkei, aber auch in anderen Ländern. Ich habe ihn mal kennengelernt auf einer Veranstaltung. Er ist auch auf jeden Fall jemand, der sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht, der zum Beispiel auch Veranstaltungen oder Kongresse gegen Isolationshaft, Isolationsfolter organisiert hat. Und ja, das erstmal so und das erstmal so ganz kurz zu seiner Geschichte.
Was wird ihm konkret vorgeworfen?
Also ihm wird vorgeworfen, wie gesagt, wir hatten ja eben ein Interview zu einer Ärztin, die im TKPML-Verfahren verurteilte, beziehungsweise verurteilt worden ist, noch nicht rechtskräftig, aber der droht die Abschiebung. Und bei ihm ist es so, er soll also sozusagen eine türkische, eine politisch-militärische Organisation unterstützt gehabt haben, beziehungsweise sei Mitglied gewesen, die DHKPC. Und es wurde teilweise ihm auch vorgeworfen, er hätte Anschläge, also Aktionen gegen US-Einrichtungen, also es gab Angriffe vor einigen Jahren gegen US-Botschaft oder Konsulate, und die soll er mit organisiert haben. Also das sind so gewisse Vorwürfe, die ihm vorgeworfen wird, aber ist, was bei 129b ist, was er gemacht hat, ist einfach im Grunde genommen ganz normale Vereinstätigkeit, also Öffentlichkeitsarbeit zu Gefangenen, die ja auch viele Menschen von der Roten Hilfe oder ich persönlich auch mache. Er hat, wie gesagt, Kongresse organisiert. Also er ist für Vereinstätigkeit sozusagen verurteilt worden. Das heißt also, man muss das auch so verstehen, die sagen, es gibt also hier in Deutschland Menschen, die sozusagen den Kampf in der Türkei unterstützen, und er ist ein Teil dieses Gesamtkonstrukts. Das war früher in Deutschland ähnlich, wo es eine politisch-militärische Organisation gab, wie zum Beispiel die RAF, und alle, die dazu sich irgendwie verhalten haben, also Veranstaltungen gemacht haben zu den Haftbedingungen oder Gefangene besucht haben, waren Teil dieser politisch-militärischen Organisation. Das heißt also, es ist eine Waffe gegen Menschen, die sich solidarisch auch zu kämpfenden und auch zu bewaffneten Gruppen verhalten. Das ist so der Zusammenhang, beziehungsweise das geht natürlich noch ein bisschen weiter. Die Türkei und die Bundesrepublik Deutschland sind NATO-Partner. Die Türkei hat eine sehr strategische Bedeutung da am Bosporus. Und die Bundesrepublik Deutschland, auch wenn es gewisse Unterschiede gibt, aber einig sind sich beide Regime, wenn es darum geht, linke migrantische Organisationen zu kriminalisieren und zu verurteilen. Ein anderes Beispiel ist das zum Beispiel mit den Grauen Wölfen, die ja eine faschistische Organisation sind und die hier einen gesicherten Status haben und die teilweise von den deutschen Behörden toleriert und auch unterstützt werden. Also das ist so ganz kurz so der Zusammenhang, warum er verhaftet worden ist und sein politischer Background. Genau, ich glaube, du musst einfach nachfragen, wenn ich jetzt nicht alles beantwortet habe.
Ja, also genauso wie Banu wird Musa nach 129b verfolgt und wie du sagst, verfolgt sozusagen die NATO hier in der BRD politische Gefangene aus der Türkei oder politische Bewegungen aus der Türkei.
Ja, also klar, es ist natürlich auch, genau, das kann man so sagen, einmal wer jetzt terroristisch ist, das wird von den höchsten Gremien sozusagen auch der EU festgelegt. Weisung oder beziehungsweise ein wichtiges Mitspracherecht hat da auch das Außenministerium Maas oder auch die jetzige Bundesjustizministerin. Es ist auf jeden Fall auf höchster Ebene wird das festgelegt und es gibt spezielle Gerichte, also Oberlandesgerichte, das sind Staatsschutzsenate, die speziell dafür ausgebildet sind, solche linken, antifaschistischen, kommunistischen Organisationen zu verfolgen und zu verurteilen. Also das sind besondere Richter, es gibt dann ganz bestimmtes Haftbedingungen, ich hatte schon kurz was zu RAF gesagt, die sind ähnlichen Haftbedingungen ausgesetzt.
Also der Feind steht für den Staat ganz klar links.
Das,
Wo ist Musa zurzeit inhaftiert und wie ist seine Haftsituation und seine persönliche Situation zurzeit?
Also ich kann da ein bisschen auch was persönlich zu sagen, weil ich schreibe und besuche ihn. Also er ist Dezember 2016 in Hamburg festgenommen worden. Er war erst lange im Untersuchungsgefängnis, das ist am Dammtor, also Holzenglas hieß. Er war da in Totalisolation. Totalisolation heißt, 20 Monate war er allein. Er hatte keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Besuche fanden mit Trennscheibe statt. Selbst bei Anwältin war es zuerst so, dass da die Mandatsgespräche nur mit Trennscheibe gelaufen sind. Bei Besuchern war es aber auch noch so, dass da nicht nur Trennscheibe war, sondern dann hockte auch noch ein Dolmetscher und noch ein Beamter oder eine Beamtin vom LKA dabei. Also es war sehr, sehr reglementiert. Nach dem Urteil und auch es gab auch immer eine Öffentlichkeitsarbeit, also es gab auch Kongresse, es gab auch mehrere Demonstrationen, es gab Knastkundgebungen, sind die Haftbedingungen ein bisschen gelockert worden, dachten wir. Er ist dann sozusagen verlegt worden nach Hamburg-Billwerder, das ist im Süden Hamburgs, das ist also ein bisschen weiter am Rande Hamburgs. Und da haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass da die Bedingungen er wird weiter sehr stark reglementiert, also was das Auffälligste ist. Man kann sagen, es sind Haftbedingungen. Also einmal ist es ganz schwierig für Gefangene, die total isoliert waren, wie Musa, sich dann im Normalverzug, also er hat jetzt eine Station, was ja gut ist, da kann er mit den Gefangenen reden, kochen, etc. pp. Aber was jetzt neu ist oder was sich verstärkt seit einem halben Jahr, ist, dass er einer gewissen Zensur ausgesetzt ist. Das heißt also, er bekommt zum Beispiel bürgerliche türkische Zeitung, Texte, die auf Türkisch sind, nicht mit der Begründung, das sei ein zu hoher Kontrollaufwand. Es ist aber auch so, dass gewisse Briefe er nicht bekommt oder er es viel später bekommt. Das heißt also zum Beispiel, es gab jetzt eine verschwundene Frau, die in der Türkei, also die hier in Deutschland lebt, die in der Türkei festgenommen ist, Dardala. Da gab es einen Text auf Deutsch und Türkisch, den hat er zum Beispiel nicht bekommen. Das sind so Sachen der Zensur. Hinzu kommt auch noch so, dass er sowieso teilweise die Besuche, die finden jetzt zwar in einem größeren Raum statt, aber zurzeit auch mit Trennscheibe wegen der Pandemie. Aber was oft passiert ist, ich habe es zumindest zweimal erlebt, dass die Besuche erst später stattfanden. Also er hat 2 Stunden im Monat und da war es dann zweimal zumindest gewesen, dass er 10 Minuten später kam. Das lag dann, er muss ja immer sozusagen von der Station dann zu den Besuchszimmern gebracht werden oder zum Besuchsraum. Und diese Zeit wurde ihm auch nicht angehört. Das heißt, er hatte statt 120 Minuten, also 60 Minuten pro Besuch, nur 50 Minuten. Das heißt, es wurde ihm abgezogen. Und wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, ein Gefangener kann generell, hat keinen Zugang zum Internet. Wir haben gerade bei Musa stellen wir eine sehr starke Zensur fest. Also wird dann ihm sozusagen noch mehr Luft abgenommen, also Luft zum Atmen, weil Kommunikation, Informationsaustausch ist einfach was ganz Zentrales für jeden Menschen und gerade für Gefangene, erst recht, wenn er so lange isoliert war. Also das sind so seine Bedingungen, so ganz, ganz grob.
Also weitere Isolation, okay. Wir haben mitgekriegt, dass Sie am 20. März im Rahmen des Tages der politischen Gefangenen eine Aktion dort vor Ort organisiert. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wann genau wie das stattfindet und was ihr euch davon erhofft?
Ja, also einmal ist es ja so, der 20. März ist ja wie gesagt 2 Tage nach dem 18. März, das ist der Tag der politischen Gefangenen. Da haben wir uns überlegt, weil natürlich seine Situation nach 4 Jahren noch solchen Haftbedingungen, solcher Zensur ausgesetzt sind. Also man kann es vielleicht mit der Zensur auch so machen. Er bekommt auch teilweise Postkarten nicht, wo es Motive gibt, meinetwegen, wo drauf steht Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen oder es gab eine Karte zum G20 Gipfel damals, wo also ein Bild, was sehr bekannt wurde, wo Polizisten irgendwie über einen Zaun stolpern. Solche Karten bekommt er auch nicht. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir eine Kundgebung machen, um einfach zum einen darauf zu fokussieren, dass er Sonderhaftbedingungen, dass er Zensur ausgesetzt sind. Das ist was anderes. Wir schreiben was dazu, aber wenn wir sagen, wir sind jetzt da und wir wollen auch so lange zum Knast. Wir wollen so lange auch Initiativen, Aktionen starten. Das braucht nicht nur eine Knastkundgebung, es kann auch was anderes sein, solange er dieser Zensur ausgesetzt ist. Also wir werden das dann am 20. März, das ist ein Samstag um 14 Uhr in Bilwerda machen. Wir werden Beiträge machen, um einfach, und wir haben auch schon mitbekommen, dass die Reaktion, also dass es zumindest im Knast auch Tagesgespräch ist, dass das Gefangene mitbekommen hat. Musa hat es bisher nicht mitbekommen, weil er ziemlich weit weg von dem Eingangstor ist. Aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und es gab auch schon so Reaktionen von Beamten, die sagten, die Musik ist zu laut. Und aber es ist sehr deutlich, und wir können es vielleicht nochmal zu Musa nochmal sagen, wir haben erfahren, es gab einen Schließer, der hat mal gesagt, bei Besuchsabwicklung, er sei der bekannteste Gefangene, und als dann gefragt wurde, wie er das denn meinen würde, hat es abgewirkt. Das heißt mit anderen Worten, er ist aufgrund seiner politischen und kämpferischen Art, wird auf ihn besonders geachtet. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wir machen diese Aktion ganz einfach, um das zu thematisieren, aber auch um einfach auch einen Druck auszuüben. Der ist einfach wichtig. Und es wäre auch schön, wenn an die 200 Leute da hinkommen würden, wie es in Nürnberg jetzt gewesen ist.
Also ganz klar im Sinne, keiner wird zurückgelassen. Das ist auf jeden Fall sehr vorbildlich. Gibt es Sachen, die Menschen machen können, um euer Anliegen zu unterstützen, die am Tag selber nicht vor Ort sein können?
Also man kann zum Beispiel zu diesen Kundgebungen Grußadressen schicken. Man kann es in ihrer Stadt, es gibt ja verschiedene Aktivitäten zum 18. März, also gerade am 20. Es gibt zum Beispiel in Stuttgart, gehen die Leute wegen der verhafteten Antifaschistin und wegen auf die Straße beziehungsweise zu Kundgebungen. Das kann man machen, man kann das auf jeden Fall thematisieren. Man kann Musa Schluku schreiben, er spricht verschiedene Sprachen, also er spricht auf Deutsch, Englisch, spricht er Niederländisch und eben auch Türkisch. Also Austausch ist auch ganz wichtig, gerade wenn er so wenig, wenn die Post so zensiert wird. Also, und in letzter Zeit haben wir mitbekommen, sind auch 4 Briefe von ihm beschlagnahmt worden. Also es gibt da auf jeden Fall ganz vieles, um es einfach zu thematisieren. Es gibt ja auch Initiativen zum deutsch-türkischen Verhältnis. Und da sind natürlich die Gefangenen, die deswegen inhaftiert sind, die sozusagen auch Geiseln dieser Allianz der beiden NATO-Partner sind, dass das auf jeden Fall thematisiert wird auf allen Ebenen. Und da ist, glaube ich, die Aktionsform, was sich da die Gruppen, die Einzelnen vorstellen können, egal. Also Hauptsache, es wird Solidarität gesagt. Es muss einfach präsent sein. Und das ist die einzige Möglichkeit. Das haben wir jetzt bei Bauno gesehen, da gibt es ja auch eine sehr starke Öffentlichkeit. Genauso ist es eben, ja, wichtig ist vielleicht auch so, dass Musa zum Beispiel auch vorgeworfen wird, dass er Konzerte von der revolutionären Gruppe Gopjom organisiert hat. Deswegen ist er auch verurteilt worden. Das heißt also, es wird einfach ganz deutlich, er ist jemand, der immer aufrecht draußen gewesen ist, immer Öffentlichkeit hergestellt, immer gekämpft hat. Und da ist natürlich ganz wichtig für die Gruppierung, für die politischen Gefangenen. Da ist eben auch ganz wichtig für Menschen, die das gemacht haben, die das, wenn sie inhaftiert sind, deswegen, dass da auch Solidarität gezeigt wird.
Ja, wir haben ja heute das Glück, durch unsere Sendung sehr viele Menschen zu erreichen. Hast du vielleicht eine Botschaft für Musa, für die Leute, die zuhören?
Ja, also er freut sich auf jeden Fall über Solidarität. Er freut sich auch, wenn ihm geschrieben wird. Er sagt allerdings, er möchte gerne auch, wenn Leute schreiben, dass zumindest eine Adresse dabei ist, weil dann kann er sich damit auseinandersetzen. Und Musa ist, so wie ich ihn kenne, jemand, der sich auch mit sehr vielen Themen auseinandersetzt. Also nicht nur zur Türkei, er setzt sich auch mit Gefangenen auseinander oder hat Kontakt zum Beispiel zu Rainer Lönert, den wir auch schon in unserer Sendung hatten, also der in der Forensik seit über 30 Jahren ist. Also er ist da sehr offen gegen Unterdrückung, sehr solidarisch, und er würde sich auf jeden Fall über Post schreiben, über einfach Gesten der Solidarität, und ist auch nochmal wichtig, er sagt, er möchte, wenn es zu ihm diese Kundgebung gibt, aber auch zu sagen, dass er kein Einzelfall ist, sondern dass alle, wir hatten vorhin über den Münchner Kommunistinnenprozess gesprochen, dass da jetzt Abschiebung droht, etc. pp. Und es gibt eben, ist ganz wichtig, dieser 129 Bar, diesen Terrorparagrafen, der eben einen sehr aktiven Teil der türkischen, migrantischen und kurdischen Linken mundtot zu machen, dass wir das auch als Angriff sehen, oder das sieht er auch so, als Angriff gegen die gesamte Bewegung. Und das ist ganz wichtig, weil es ist ja nun mal leider so, dass die deutsche Linke sich da aufgrund dessen, dass Musa und auch Banu zum Beispiel überzeugte Kommunistinnen sind, dass sie sich damit zurückhalten. Da ist also ganz wichtig, und er selber sagt, er hat auch gesagt, es ist ganz wichtig, sozusagen eine gemeinsame Bündnis oder Front, sagt er, gegen die Repression und von ganz unterschiedlichen politischen Gefangenen, aber auch von ganz unterschiedlichen Gefangenen, auch Gruppen zu zeigen, weil das ist ein Angriff gegen die gesamte Bewegung, und der Staat unterscheidet ja nicht, ob das jetzt Kommunistinnen und Anarchistinnen sind. Und auch genauso ist es wichtig, sich mit den Angehörigen, mit den Betroffenen, dass sie sich alle vernetzen und zusammenstehen. Also das ist so seine Botschaft, die er da hat, und der hat teilweise auch im Gefangeneninfo dazu auch viel geschrieben.
Ja, also habt ihr alle gehört, egal welche die Farbe habt, ihr schwenkt, kommt am 20. März nach Hamburg und unterstützt den Genossen Musa und setzt damit auch ganz klar ein klares Zeichen gegen den Paragraph 129b.
Und gegen jegliche Verfolgung, also es gibt ja auch jetzt die Verfolgung wegen G20 oder wie gegen die Antifas, also das ist ganz wichtig, aber wichtig ist einfach, das ist nicht nur so ein Special-Teil, das heißt also so ein selektives Solidarität, sondern man muss es als Angriff gegen die gesamte Linke sehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die Musa hat, die wir auch hier in unserem Sender haben. Und das wird oft noch nicht so wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil was gegen 129b läuft an Verschärfung, das kann auch auf andere zurückschlagen. Und auf anderer Seite, es ist ein großer Verlust, wenn die migrantische Linke hier so kriminalisiert, dass sie nicht mehr öffentlich agieren können. Das wäre auf jeden Fall ein ganz großer Verlust, weil ein internationaler Kampf bereichert sich ja gerade aus unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die hinter diesem 20. März, also es geht nicht nur um Musa, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass Genossinnen und Genossen im Knast nicht verrecken, beziehungsweise dass den Staat einfach gesagt hat, das geht zu weit, der Klassenjustiz, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und zwar unterschiedlich, wo sie jetzt genau politisch stehen.
Also Leute, ihr habt gehört, schmeißt eure Vorurteile über Bord und lasst uns gemeinsam als Linke unsere Gefangene verteidigen. Denn fünf Finger sind eine Faust.
Also Gefangene aus unseren Zusammenhängen, das sind ja nicht uns, also das ist noch ein kleiner Unterschied. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, und das ist eine Debatte, die man vielleicht hier im Radio mal anschließen kann. Wir zum Beispiel, ich arbeite auch im Netzwerk mit, und wir überlegen ja auch mal wieder so einen Kongress zu machen gegen Repression, damit die unterschiedlichen Zusammenhänge zumindest sich mal austauschen. Also ich will ja noch gar nicht jetzt von gemeinsamen Aktionen reden, aber dass überhaupt mal diese Distanzierung oder diese Distanz oder was die Gründe sind, dass das mal diskutiert wird, weil das wäre der erste Schritt, also darüber zu kommunizieren, um gewisse Spaltung aufzuheben und auch wieder stärker zu werden.
Ja, im Gegensatz zu uns unterscheidet der Staat ja auch nicht in seiner Repression, ob jemand Anarchist, Kommunist oder woher geboren wurde, sondern ganz klar werden die Linken getroffen. Ja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit, Wolfgang.